Herzlich willkommen im Land der Lustlosen. Und du denkst jetzt vielleicht, wie bitte? Was hat er da gesagt? Ja, herzlich willkommen im Land der Lustlosen. So heißt es zumindest in der Pressemitteilung der aktuellen Gallup-Studie. Und genau diese Studie wollen wir uns heute anschauen hier im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, die aktuelle Gallup-Studie oder so wie es richtig heißt, Gallup Engagement Index Deutschland 2024, also sie ist im März 2025 brandaktuell herausgekommen, aber die Daten sind natürlich aus Befragung aus 2024. Die Studie gibt es kostenlos im Internet, man muss nur einmal seine Daten eingeben und dann kann man die gesamten Studienergebnisse einmal downloaden. Wir wollen uns aber, weil das sehr umfassend ist, nicht die gesamte Studie anschauen, sondern insbesondere die herausstechenden Ergebnisse. Und da gibt es eben extra auch eine offizielle Pressemitteilung der Gallup-Studie, die eben von dem Unternehmen Gallup veröffentlicht wurde. Und da schauen wir rein und da heißt es schon in der Überschrift Land der Lustlosen. Denn noch nie zuvor haben so viele Beschäftigte in Deutschland Dienst nach Vorschrift gemacht. Und das schauen wir uns alles jetzt im Detail an. Also gehen wir mal rein in die entsprechenden Ergebnisse. Als erstes herauszustellen, sinkende Bindung. Die Zahl der emotional hochgebundenen Arbeitnehmenden bricht auf ein einstelliges Rekordtief ein. Also Mitarbeiter, die wirklich emotional mit dem Unternehmen verbunden sind, sozusagen sich aufopfern würden für das Unternehmen, die gibt es nur noch im einstelligen Bereich. So. Nachlassende Loyalität. Der Hälfte der Beschäftigten, denn 50%, will in einem Jahr nicht mehr bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber tätig sein. Nur ein Drittel, 34%, will weitere 3 Jahre bleiben. Also jeder, der jetzt Arbeitgeber ist, der kann schon mal Ausschreibungen starten und Recruiting betreiben, weil innerhalb der nächsten 3 Jahre werden 2/3 der Belegschaft, zumindest anhand dieser Befragung, verschwinden, sich einen anderen Arbeitgeber suchen. Weniger Zuversicht, nur noch 34% haben uneingeschränkt Vertrauen in die finanzielle Zukunft ihres Arbeitgebers. Vertrauen in Führungskräfte sinkt um 20%, also Rekordtief, 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 erschreckend, erschreckend, erschreckend. Der Studienleiter Marco Nink sagt, Führungskräfte tun mittlerweile etwas gegen die Motivation, aber nicht genug für Motivation. Das Resultat ist Dienst nach Vorschrift. Ja? Also und Dirk Kräuter zum Beispiel, der Verkaufstrainer, sagt häufig, er geht davon aus, dass die Mitarbeiter motiviert sind und er muss als Führungskraft nur noch dafür sorgen, dass die Leute nicht demotiviert werden. Und da ist schon einiges dran. Aber es reicht mittlerweile nicht mehr aus, die Leute nur nicht zu demotivieren, sondern man muss sie auch wirklich aktiv motivieren. Aber wir schauen rein. Also Berlin, 13. März 2025, da wurde die entsprechende Pressemitteilung veröffentlicht. Die derzeitigen Krisen schlagen auf die Stimmung der Arbeitnehmenden in Deutschland durch. Emotionale Bindung, Loyalität und Vertrauen in die finanzielle Zukunft des Arbeitgebers sind deutlich eingebrochen. Die hohe emotionale Bindung liegt das erste Mal seit Beginn des Gallup Engagement Index, der seit 2001 jährlich erhoben wird, im einstelligen Bereich, nämlich bei 9%. 2023 waren es zumindest noch 14%. Also Mitarbeiter, die wirklich hoch emotional mit ihrem Unternehmen verbunden sind. Davon gab es im vergangenen Jahr noch 14%, jetzt in 2024 bzw. 2025 nur noch 9%. Gleichzeitig ist auch die Zahl der inneren Kündiger gesunken. Das ist ja zumindest erstmal positiv. Also Menschen, die eigentlich nur noch physisch zwar am Arbeitsplatz waren, aber innerlich eigentlich schon gekündigt haben. Da waren wir in 2023 noch bei 19%, jetzt sind wir nur noch bei 13%. Also es entsteht eher eine Art Resignation. Man ist höchst unzufrieden mit dem eigenen Arbeitsplatz, aber man kommt auch nicht mehr in den Bereich, wo man etwas dagegen tut. Mit 78% haben noch nie so viele Beschäftigte in Deutschland nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Die Langzeitstudie Gallup Engagement Index gehört zu den wichtigsten Indikatoren für die Führungskultur und das Arbeitsumfeld in Deutschland. Also 78% der Mitarbeiter, die arbeiten zwar, aber die machen nur das, was sie machen müssen. Typische Naja, wenn man das jetzt so in ABC-Mitarbeiter einkategorisieren kann, C-Mitarbeiter sind diejenigen, die mehr kaputt machen als das, was sie schaffen. B-Mitarbeiter, die kommen pünktlich, die machen aber auch pünktlich Feierabend. Die sehen den Job halt wirklich nur als Job. Die würden jetzt aber nicht für dieses Unternehmen sterben oder in den Krieg ziehen. Und diese Zahl, das sind so die typischen B-Mitarbeiter, die liegt bei ca. 78% der Mitarbeitenden, die einfach nur das machen, was sie machen müssen, aber nicht mehr. Da wird nicht mehr nach Feierabend drüber nachgedacht. Da wird auch wenig Zeit vielleicht auch mit den Kolleginnen und Kollegen oder mit der Firma verbracht, sondern Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit. Und ich mache das, was ich machen muss, aber ich mache auch das Pferd springen nur so hoch, wie es springen muss. Bei den Beschäftigten in Deutschland herrscht zunehmend Gleichgültigkeit im Job. Mit 78% im Vergleich dazu waren es noch 67% in 2023. Erreicht der Anteil der emotional gering gebundenen, die Dienst nach Vorschrift machen, einen historischen Höchststand. Gleichzeitig erleben nur noch 9% eine durch gute Führung geprägtes Arbeitsumfeld, das in einer hohen emotionalen Bindung resultiert. Hochgerechnet auf die Erwerbstätigen in abhängiger Beschäftigung in Deutschland entspricht jede Veränderung um 1 Prozentpunkt etwa 390.000 Beschäftigte. Das heißt, dass fast 2 Millionen weniger Arbeitnehmende als im Vorjahr mit Hand, Herz und Verstand bei der Sache waren. Also diese emotional hochgebundenen Mitarbeiter, die würden für einen sozusagen in den Krieg ziehen. Das sind so die A-Plus-Mitarbeiter. Das sind die, die sich jedes Unternehmen wünscht. Und davon gibt es im Vergleich zum Vorjahr ca. 2 Millionen weniger in Deutschland. So, und das führt vielleicht auch dazu, dass wir gerade auch marktwirtschaftlich an dem Punkt sind, wo wir sind. In einer Art Seitwärtsphase. Da geht nicht viel vorwärts, da geht nicht viel rückwärts, sondern da wird halt das gemacht, was gemacht werden muss. Ne? Das Pferd springt nur so hoch, wie es sein muss. So, jetzt kommt aber ein Lichtblick. Die Zahl der inneren Kündiger, also Mitarbeiter, die zwar noch da sind, aber eigentlich nichts mehr machen, ne? Die 10 Mitarbeiter, die letztes Jahr bei fast einem Fünftel, nämlich 19% lag, ist ebenfalls auf den niedrigsten jemals verzeichneten Stand gesunken, nämlich 13%. Ja, wahrscheinlich haben die jetzt tatsächlich den Job gewechselt und sind vielleicht entweder in einer besseren Situation angekommen oder sie arbeiten gar nicht mehr. Das kann auch sein. Trotzdem wirken sie sich nicht nur auf Unternehmen, sondern auch auf die Volkswirtschaft negativ aus. Denn durch sie entstehen Kosten aufgrund von Produktivitätseinbußen. Und diese belaufen sich 2024 auf eine Summe von zwischen 113 bis 134 Milliarden Euro. Also diejenigen, die eben mehr kaputt machen als das, was sie bringen, deren Schaden beläuft sich auf bis zu 134 Milliarden Euro an Produktivitätsausfällen. Das sind die Zielmitarbeiter. Also wer jetzt gerade so einen Gedanken überlegt, okay, weil 13% ist trotzdem ja noch jeder Neunte, Neunte oder Zehnte Mitarbeiter in etwa, geht mal in Gedanken, ich habe jetzt 20 Beschäftigte, ich muss jetzt in Gedanken durchgehen, wer könnte denn, welche zwei sind denn diejenigen, die schon innerlich gekündigt haben? Wer sind denn diejenigen, die absolute A-Plus-Mitarbeiter sind? Wer sind denn diejenigen, die Plusdienst nach Vorschrift machen? Und dann könnt ihr das so ein bisschen einsortieren und ihr solltet euch schnellstmöglich von den C-Mitarbeitern und ehrlicherweise auch von den B-Mitarbeitern trennen. Denn A-Mitarbeiter in A-Unternehmen brauchen ein A-Umfeld und manchmal kündigen eben auch die richtig Guten, weil sie einfach genervt sind von denen, die halt nur machen, was sie machen müssen. Unternehmen haben es geschafft, innere Kündigungen durch gezielte Maßnahmen zu reduzieren, aber sie haben es nicht geschafft, Motivation zu wecken und zu stärken. Inmitten wirtschaftlicher Unsicherheiten, Transformationsthemen und Personalmangel bleibt Führung oft funktional. Sie zielt darauf ab, die Motivation zu vermeiden und damit unmittelbares Risiko einzudämmen. Diejenigen, die schon hochgebunden sind, verschwinden bei diesem Ansatz zunehmend vom Aufmerksamkeitsradar. Stattdessen müssen Unternehmen eine kontinuierliche, motivierende Führungskultur schaffen, die zu hoher emotionaler Bindung führt und Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit steigert. Und zwar nicht nur in Krisenzeiten, sagt Marc Kunink, entsprechender Director of Research and Analytics von dem Unternehmen Gallup. Ja, also A-Mitarbeiter, also es wird nicht mehr der Fokus gerichtet auf die Besten werden gestärkt, sondern ich gucke halt eher so die Masse der Demotivierten, wie halte ich die so weit im Zaum, dass die nicht in die Lage rutschen, dass sie innerlich gekündigt werden. Also so ein bisschen leider Gottes weg von dem, was wirklich wichtig ist, hin zu Gleichheit. Ne? Und dadurch entsteht eben Unlust am Job und das treibt Lust zum Wechsel an. Doch nicht nur die emotionale Bindung hat gelitten, auch die Loyalität der Beschäftigten in Deutschland hat weiter abgenommen. Nur die Hälfte der Befragten, 50%, vorher waren es noch 53%, beabsichtigen uneingeschränkt in einem Jahr noch bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber zu sein. Das heißt, die sind schon aktiv auf Suche. So nach dem Motto, sichern und weitersuchen. Die meisten Zugriffe im Job passieren übrigens, also auf solchen Jobbörsen, wo es Stellenanzeigen gibt, also Indeed oder StepStone oder halt die Jobbörse der Agentur für Arbeit, die meisten Zugriffe passieren am Montagmorgen, nach einem Wochenende, wo die gute Stimmung war und ich dann wieder frustriert zur Arbeit komme. Die meisten suchen am Montagmorgen in ihrer Arbeitszeit nach Alternativen. Jeder zweite Mitarbeiter hat zwar noch nicht komplett abgeschlossen, aber ist zumindest mit Augen und Ohren überall offen dabei. Und sind wir doch mal ehrlich, wer nicht mehr 100% brennt für die eigene Firma, der kann auch gar keine 100% mehr abrufen, sondern der macht halt tatsächlich nur noch Dienst nach Vorschrift. Er macht das, was er machen muss, um nicht irgendwelche Sanktionen zu erhalten. Aber gedanklich ist er eigentlich schon ganz woanders unterwegs. Und das ist traurig. Also das muss ich als Führungskraft aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt schnellstmöglich erkennen und eingreifen. So. Damit hält der Abwärtstrend der letzten Jahre weiter an. Seit 2018 ist der Wert kontinuierlich um insgesamt 28 Punkte gesunken, denn 2018 lag der Wert noch bei 78% derjenigen, die also auch noch in einem Jahr tätig sein wollen. Jetzt ist nur noch die Hälfte. Bei der mittelfristigen Bleibeabsicht ist die Situation für Unternehmen noch besorgniserregender. Nur 34% der Beschäftigten haben noch vor, noch 3 Jahre lang bei ihrem aktuellen Arbeitgeber zu bleiben. Im Vorjahr waren es auf 40% und 2018 waren es noch 65%. Also es hat sich komplett gedreht. Während du vor 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren noch 2 Drittel hattest, wo du dir gar keine Gedanken drum machen musstest. Die haben einfach ihren Job erledigt und die haben auch nicht irgendwie mit den Gedanken gespielt, das Unternehmen zu verlassen. Ist es jetzt so, dass 2 Drittel der Belegschaft eigentlich schon auf dem Sprung dich nur noch als Sprungbrett verwendet, ne? Und 1 Drittel, die kämpfen für dich. Die vorherrschend schwach ausgeprägte emotionale Bindung trägt zur Wechselwilligkeit bei, während sich die Einschätzung des Arbeitsmarktes zunehmend von der wirtschaftlichen Lage entkoppelt, sagt Markunink. Trotz der zahlreichen schlechten Nachrichten der letzten Monate scheinen die Beschäftigten in Deutschland ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt weiterhin positiv einzuschätzen, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass der Arbeits- und Fachkräftemangel täglich zu spüren ist. Was passiert momentan? Es passiert eine Marktbereinigung, schlecht agierende Unternehmen werden einfach vom Markt wegrationalisiert. Die wenig guten Mitarbeiter, die brauchen sich auch keine Sorgen machen, weil gute Mitarbeiter werden in guten Unternehmen weiterhin auch gut gesucht. Aber diejenigen, die vielleicht auch vorher schon nicht so die High-Performer waren, für die könnte es in naher Zukunft irgendwann schwierig werden. Aber wer wirklich einen Job finden will, ist selbst in dieser jetzt schlechten wirtschaftlichen Situation immer noch imstande, einen Job zu finden. Weil einfach der Fachkräftemangel, der demografische Wandel peu à peu trotzdem dafür sorgt, dass selbst auch Low-Performer, wenn sie einen Job finden wollen, einen Job finden. Wir sind noch nicht im Bereich der Massenarbeitslosigkeit, wo irgendwie 10 Millionen Arbeitslose sind, die händeringend nach Jobs suchen, es gibt keine Jobs. Da passiert momentan eine Anpassung. Ne? Schlechte Unternehmen werden wegrationalisiert und das sorgt dafür, dass eben auch gute Unternehmen dann auch wieder gute Mitarbeiter bekommen. Das ist momentan wahrscheinlich in einer Art Gleichgewicht. Bestärkt wird die Wahrnehmung der Lage auch durch die wieder zunehmende Aktivität von Talentscouts. 1 Drittel der Befragten wurden in den letzten 12 Monaten einen Job durch eine Headhunterin oder einen Headhunter angeboten. Auch das ist ein neuer Rekordwert. Seit 2010 wird das aktive Recruiting im Gallup Engagement Index nahezu jährlich erfasst. Ja, Active Sourcing ist da das Stichwort, also immer mehr Agenturen. Also ich habe das Gefühl, vor 5 Jahren hat jeder eine Marketingagentur gegründet, um irgendwelche Facebook-Ads und YouTube-Ads und so weiter zu schalten und hat dahingehend die Unternehmen beraten. Und die, die früher Social-Media-Marketing gemacht haben, machen jetzt Recruiting-Marketing, machen Stellenausschreibungen über Social-Media oder betreiben eben Active Sourcing, indem sie sich auf irgendwelchen Plattformen wie Xing oder LinkedIn anmelden, dann Unternehmen kontaktieren, welche Stellen sollen da besetzt werden und dann wird eben aktiv gehead-hunted. Also auch ich wurde in den vergangenen 12 Monaten mal gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, die Vertriebsleitung in einem großen Unternehmen zu übernehmen, durchaus auch mit interessanten Gehaltsangeboten. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man mal den Kopf aufmacht und Gedanken kreisen lässt und sagt, wie würde sich das wohl anfühlen? Ja, also Das nimmt zu, das wird sich aber auch, glaube ich, im Laufe der Zeit irgendwann wieder regulieren, weil ja, solange der Fachkräftemangel da ist, wird man mit Active Sourcing und Recruiting noch Geld verdienen. Irgendwann ist auch da der Markt erschöpft, wenn einfach zu viele Marktbegleiter da sind. Also mich rufen irgendwie wahrscheinlich in der Woche 3 Headhunter und Recruiting-Firmen an, die eben nachhaken, ob ich irgendwelche Stellen zu besetzen habe. Aber da ist der Markt auch irgendwann überschwemmt und da wird auch irgendwann mal eine gewisse Marktbereinigung stattfinden. Und wer weiß, welche Sau dann als nächstes durchs Dorf getrieben wird, um entsprechend Geld zu verdienen. Hohe emotionale Bindung zahlt sich aus. Unternehmen können dem Risiko eines Arbeitskräfteverlustes wirksam vorbeugen, sowie kurzfristige und mittelfristige Planungssicherheit schaffen, indem sie Maßnahmen zur Stärkung der emotionalen Bindung ihrer Mitarbeitenden ergreifen. Denn bei den emotional Hochgebundenen wollen 71% auch in einem Jahr noch ohne Wenn und Aber bei ihrem Arbeitgeber sein. Mittelfristig will über die Hälfte bleiben. 70% der emotional Hochgebundenen sind aktuell noch nicht offen für Neues, während 63% der inneren Kündiger aktiv suchen und sich umschauen. Ja, also wer innerlich gekündigt hat, der ist halt auf dem Sprungbrett. Da brauchst du auch keine Motivation mehr machen, sondern da sollte man eher versuchen, den Schaden so klein wie möglich zu halten. Also auch wenn jemand dann bloß 50% Arbeitsleistung bringt und dann noch Fehler macht oder man schlecht darüber spricht, dann ist es vielleicht manchmal schlauer, das Gespräch zu suchen, auch als Führungskraft oder als Arbeitgeber und zu sagen, pass auf, hier ist Angebot X, du kriegst eine Abfindung und da ist die Tür und wir sehen uns nie wieder, du wirst ab sofort freigestellt. Das ist zwar erstmal teuer, aber langfristig gesehen, wenn so ein innerlicher Kündiger noch 1, 2, 3 Jahre bei dir im Unternehmen ist, weil er nichts anderes findet, ist der Schaden deutlich, deutlich, deutlich höher. Und dann such dir lieber schon aktiv eine Alternative und dann sorg dafür, dass diejenigen, die 10 Mitarbeiter sind, schnellstmöglich aus deinem Unternehmen verschwinden. So meine Wahrnehmung. Oder so würde ich agieren. Eine weitere spürbare Folge hoher emotionaler Mitarbeiterbindung sind reduzierte Fehlzeiten. Waren Beschäftigte, die sich emotional bereits von ihrem Arbeitgeber verabschiedet haben, 2024 im Schnitt 7,9 Tage pro Jahr krank, reduzierte sich die Fehlzeit bei hochgebundenen Mitarbeitenden mit 5 Tagen deutlich. Jeder Fehltag kostet einen Arbeitgeber im Schnitt 330 Euro, wenn ein Unternehmen mit 2000 Mitarbeitenden die Fehlzeiten auf das Niveau von Beschäftigten mit hoch emotionaler Bindung senken könnte, dann spricht man von 5 Fehltagen pro Jahr und das entspräche einem Kostenersparnis von über 1,6 Millionen Euro. Herzlich willkommen. Das ist ein Ergebnis nicht von mir, auch wenn wir hier im betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast sind, wo es darum geht, Mitarbeiter zu motivieren, die Mitarbeiterbindung zu stärken, die Fehlzeiten zu reduzieren, die Produktivität nach oben zu treiben, die Teambildung zu verbessern, die Kommunikation zu verbessern. 330 Euro kostet ein Krankentag. So, und ich will euch mal was sagen. Die Betreuung bei einem 2000-Mann-Unternehmen von uns kostet zwischen 10 und 15 Euro pro Beschäftigten. Das heißt, wenn ich das auf das Jahr mal hochrechne, reden wir vielleicht von 150 bis 180 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Hier kostet ein Arbeitsfehltag, Krankheitstag 330 Euro. Das heißt, wir müssen nur einen halben Tag Krankheitskosten reduzieren, um das Ganze schon zu amortisieren. So, und hier wird davon gesprochen, dass man eben durch motivierte Mitarbeiter, die beim Unternehmen auch verbunden sind, worum wir uns ja auch kümmern, bis zu 5 Fehltage reduziert werden können. Das heißt, du bezahlst, sagen wir mal, 200 Euro aufgerundet und bekommst aber 1500 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr an Kostenreduktion. Und jetzt brauchst du keine 2000 Mann, sondern du kannst auch mit 20 Mann oder mit 5 Mann oder mit 10 Mann rechnen. So, es ist ja ganz einfach. 1500 Euro bezahlst du jetzt momentan an Krankheitskosten. Wir kosten davon 10% und dann bleiben immer noch, selbst wenn wir mal grob aufrunden, 1200 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr übrig. Hast du 20 Mitarbeiter, sind das 25.000 Euro. Hast du 100 Mitarbeiter, sind es schon mal 120.000 Euro. Also es lohnt sich, in betriebliches Gesundheitsmanagement zu investieren. Nur mal so viel dazu. Das sage nicht ich, das sagt eine Studie, die ein hohes Vertrauen von vielen Führungskräften erfährt. Also das sage ich nicht als Dienstleister, sondern das ist eine offizielle wissenschaftliche Studie, wo sich auch die Regierung und Co. drauf bezieht. So, Vertrauen in Unternehmen, aber so viel erstmal dazu. Wir gehen erstmal weiter im Text. Vertrauen in Unternehmen und Führungskräfte sinken ebenso wie die Zufriedenheit. Angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Situation kann das Nutzen von Einsparpotenzialen dabei helfen, finanzielle Stabilität zu ermöglichen. Die allerdings sehen Beschäftigte zunehmend gefährdet. Immer mehr mangelt es an Zutrauen in die finanzielle Zukunft des aktuellen Arbeitgebers. Diese Einschätzung dient als Indikator für die wirtschaftliche Stimmung im Land. Da Mitarbeitende unmittelbar wahrnehmen, ob ihr Unternehmen beispielsweise Aufträge gewinnt, investiert oder Stellen ausschreibt. Und dieses Zutrauen ist mit 34% so niedrig wie seit der Banken- und Finanzkrise und der daraus resultierenden weltweiten Rezession 2008 nicht mehr. Ein knappes Viertel ist zwar äußerst zufrieden mit der derzeitigen Unternehmenssituation, aber auch dieser Wert ist gegenüber dem letzten Jahr um 7% gesunken. Aber nicht nur das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, sondern auch das in die Vorgesetzten hat gelitten. 2019 vertrauten 49% ihrer Führungskraft uneingeschränkt. Nachdem der Wert im Jahr 2022 auf 41% gesunken war, ist er jetzt um 20 Prozentpunkte auf 21% abgestürzt. Also auf die Frage hin, vertrauen Sie Ihrer Führungskraft? Sagen 4 von 5 nein. Nur jeder Fünfte sagt, ja, ich vertraue meiner Führungskraft. Ey, Mitarbeiter kündigen nicht dem Unternehmen, sondern Mitarbeiter kündigen ihre Führungskraft. Also arbeitet an den Führungskräften. So, Vertrauen ist die Grundlage jeder Beziehung. Wenn das Vertrauen in die Führungskraft sinkt, werden ihre Handlungen kritisch hinterfragt. Die Daten deuten auf tiefe Skepsis und ein Empfinden von Entfremdung in weiten Teilen der Arbeitnehmerschaft. Damit sich das ändert, ist ein Kurswechsel nötig. Führungskräfte müssen ihre Belegschaft nicht nur mitnehmen, sondern aktiv zum Mitmachen bewegen. Wer erlebt, dass seine emotionalen Bedürfnisse bei der Arbeit kontinuierlich erfüllt werden, ist eher bereit, auch herausfordernde Wege mitzugehen, sagt Marco Nink. So, und jetzt wieder her, so ist Geschirr. So, wenn wir erfahren haben, dass irgendwie 80% der Belegschaft sowieso schon innerlich gekündigt hat, also nicht gekündigt hat, aber nur noch das macht, was es machen muss, das heißt ja nicht nur, dass hier Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung befragt wurden. Auch Führungskräfte, wir haben einfach auch viel zu viele Führungskräfte in unseren Unternehmen, die ebenfalls plus B oder im schlechtesten Fall sogar C Mitarbeiter sind. Und dass die halt nur das machen, was sie machen müssen. Nämlich dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter keinen Mist baut und sie dürfen ihn nicht demotivieren. Also machen sie am besten gar nichts. Ne? Das wirkt sich natürlich auch auf die Stimmung der Mitarbeitenden, die darunter liegen, sind aus. So, also das ist ja völlig selbstverständlich. So, und dann nochmal, ne? Ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist nicht nur Sport oder Stressmanagement oder Ernährung. Nein, hier geht es in der Basis um Arbeitsabläufe, Arbeitsprozesse, Arbeitsorganisation, Führung, Kommunikation, Werte, Philosophien. Wofür steht das Unternehmen überhaupt? Was verkörpere ich? So, und dann kann man dafür sorgen, dass ich mir Mitarbeiter als Unternehmen ranziehe. Also ich versuche zum Beispiel bei meinen Mitarbeitenden einen hohen Grad an Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit zu erzeugen. Das sind alles wie Selbstständige in einem Unternehmenskonstrukt. Die könnten auch alle selber agieren, aber die haben halt Bock, in einem Team zu arbeiten. Deswegen sind die bei mir. So, und ich sorge dafür, dass auch die richtigen Führungskräfte, Mitarbeiter, da die Belegschaft mitzieht, für die eigenen Visionen begeistert und gehe auch selber da hoch engagiert vorneweg. Aber wenn ich halt selber nur irgendwie als Chef am besten nur 2 Tage in der Woche im Betrieb bin und den Rest irgendwie aus dem Homeoffice agiere und da nicht erreichbar bin, wenn mich die Kolleginnen und Kollegen anrufen, ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich irgendwie auch solche Leute dann in meinem Unternehmen anziehe. Sorry, aber Klartext. Der Fokus auf Stärken bringt Erfolg. Neben dem Einbinden der Wertschätzung der Mitarbeitenden ist vor allem Stärkeorientierung ein Bestandteil guter Führung. In diesem Punkt scheinen Deutschlands Führungskräfte zugehört und dazugelernt zu haben. Denn 34% der Befragten sagen, dass sie in den letzten 3 Monaten ein gehaltvolles Gespräch über ihre Stärken geführt haben. Doppelt so viele wie vor knapp 10 Jahren. Befragte, die eine klare Stärkenorientierung erleben, sind 8-mal häufiger hochemotional gebunden als diejenigen, deren Stärken nicht im Fokus stehen. Allerdings berichten derzeit nur 3 von 10 Beschäftigten, dass ihre Vorgesetzten den Schwerpunkt auf ihre Stärken und positiven Eigenschaften legen. Also es wird zumindest gefragt, ja Mensch, wo siehst du deine Stärken? Oder ich als Führungskraft sehe, du bist gut im Organisieren, du bist super kommunikativ und das habe ich wahrgenommen. Punkt. Mehr passiert noch nicht. Besser wäre es, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich sehe, du bist ein absolutes Organisationstalent und du hast totale Kommunikationskompetenzen. Genau aus diesem Grund möchte ich gerne mit dir neue Arbeitsbereiche erschließen. Das bedeutet, du übernimmst ab sofort 1., 2., 3., wo du genau diese Stärken einbringen kannst und dementsprechend feuerfrei, viel Erfolg und Attacke. Ich freue mich da, mit dir erfolgreich in die Zukunft zu gehen. So sollte es sein. Aber es wird einfach nur gesagt, Mensch, ich sehe, du kannst das gut, das gut, das gut. Punkt. Das reicht halt noch nicht. Stärken und die Mitarbeitenden nicht nach Stellenbeschreibungen besetzen, sondern die Arbeitsplätze an die Mitarbeiter anpassen. Das ist der Weg von heute. Eine Führung, die den Fokus auf Stärken legt, fördert das Selbstvertrauen. Es geht darum, die Stärken des Einzelnen zu veredeln und nicht die Schwächen in den Vordergrund zu stellen, unterstreicht Mark Koenig. Unsere Zahlen zeigen, Mitarbeitende, die ihre Stärken einbringen können, haben deutlich mehr das Gefühl, sie selbst sein und jeden Tag ihr Bestes geben zu können. Freud und Leid des Homeoffice. Also auch da gab es ja vor kurzem irgendwelche Meldungen von VW insbesondere, die gesagt haben, ja, wir ziehen jetzt hier Millionen von Mitarbeitenden aus dem Homeoffice zurück, weil wir festgestellt haben, das bringt nichts. Ich bin sowohl ein Befürworter als auch Gegner des Homeoffice. Bei uns ist Homeoffice erlaubt. Ich finde es gut, wenn die Leute auch mal in den Austausch und in die Kommunikation im Unternehmen kommen. Ich selber nutze auch die Möglichkeit, um Homeoffice zu betreiben und ich glaube auch, dass meine Mitarbeitenden im Homeoffice hochproduktiv sind. Zumindest habe ich da das Gefühl. Manchmal sogar produktiver, als wenn sie in der Firma sind, definitiv. Aber Freud und Leid des Homeoffice, also es kommt halt da auch auf den Typus Mensch darauf an. Es gibt halt Leute, die können sich selber nicht motivieren und wenn die im Homeoffice sind, ja, dann verdrödeln die halt ihre Zeit. Wenn du aber eine gute Selbstdisziplin hast, dann ist Homeoffice tatsächlich auch mehr Freud statt Leid. Aber wir gucken mal, was die Gallup-Studie herausgefunden hat. Eine der Herausforderungen dabei kann auch das Remote-Arbeiten sein. Nachdem zahlreiche Arbeitnehmende jetzt auf mehrere Jahre Erfahrung mit dem Homeoffice zurückblicken können, hat sich ihre Einschätzung dieser Arbeitsform zum Teil drastisch geändert. 2021 haben nur 6% die Aussage, wenn ich von zu Hause aus arbeite, kann ich effektiv mit meinem Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten, kategorisch verneint. Das sind jetzt 36%. So, und während 2021 nur 5% die Teilnahme an Besprechungen von Homeoffice aus als schwierig eingeschätzt haben, ist der Anteil jetzt auf 20% gestiegen. Aspekte, die über die Tagesgeschäfte hinausgehen, kommen oft zu kurz. 39% stimmen überhaupt nicht zu, dass sie ausreichend Gelegenheit haben, mit anderen darüber nachzudenken und zu diskutieren, wie man Dinge verbessern kann. Und da sind wir genau an dem Punkt. Ein Punkt, den ich auch selber spüre, die Erreichbarkeit ist eine Katastrophe. Wenn du Menschen heutzutage erreichen möchtest in ihren Betrieben, die kriegst du nicht mehr. So, es werden Termine vereinbart, die Leute kommen nicht zu den Terminen. Es werden Anrufe getätigt in der Firma und dann heißt es nie, der Kollege ist heute nicht erreichbar, der ist im Homeoffice. Wie, der ist nicht erreichbar, der ist im Homeoffice. Wie erreichen Sie denn den? Ja, keine Ahnung. Wie, haben Sie keine Mobilnummer? Nö. Schreiben Sie eine E-Mail, dann wird er schon antworten. So, und wenn das halt jetzt die Arbeitsmoral ist, wenn ich wegen vielleicht einer Sache, die auch wichtig und dringend ist, erstmal eine E-Mail schreiben muss, um darauf zu hoffen, dass derjenige vielleicht antwortet, das ist frustrierend. Und das nimmt unglaublich Tempo und damit Produktivität und auch Motivation raus. Und das ist etwas, was ich so bestätigen kann in anderen Unternehmen. So. Die Befragten sehen Remote-Arbeit allerdings nicht nur negativ. 8 von 10 Beschäftigten, die teilweise oder vollständig von zu Hause arbeiten, sagen, dass sie dort genauso gut arbeiten können wie an ihrem Arbeitsplatz oder sogar besser. Ja, genauso gut oder genauso auch schlecht. Also wer halt vorher schon ein Low-Performer war, der kann natürlich im Homeoffice weiterhin Low-Performer sein. Sorry für meine klaren Worte, aber manchmal ist das ja so. Ausreichend informiert, trotz Homeoffice fühlen sich 57% als Teammitglied geschätzt, fühlen sich 53%. Die Sorge um negative Auswirkungen des Homeoffice auf die eigene Karriere hat radikal abgenommen, während 2021 noch knapp die Hälfte überhaupt keine Gedanken um ihre Entwicklungs- oder Aufstiegsmöglichkeiten gemacht haben, sind es inzwischen sogar 71%. Auch wenn der Anteil derjenigen, die vollständig von zu Hause aus arbeiten, seit 2021 kontinuierlich gesunken ist, sogar von 12% auf 3%, ist hybrides Arbeiten in vielen Unternehmen das neue Normal. So, und auch hier, wie gesagt, wer vorher Low Performer war, ist weiterhin Low Performer und wer vorher High Performer war, der wird auch zu Hause High Performer sein, in den meisten Fällen. Es gibt allerdings immer wieder Bestrebungen, die Möglichkeit für Homeoffice zu begrenzen, oft mit der Begründung, Neid bei denen zu vermeiden, die nicht ortsunabhängig arbeiten können. Für Beschäftigte hierzulande spielt dieser Grund jedoch keine Rolle. 79% der Befragten, die ausschließlich vor Ort arbeiten, haben diesem Privileg anderer kein Problem. Also ja, da machen sich wieder Leute Gedanken über die anderen und die anderen machen sich gar keine Gedanken darüber. Auch hier nochmal, hast du eine große Belegschaftsanzahl, die auch unbedingt zu Hause arbeiten will, dann solltest du dir über deren Engagement Gedanken machen. Ne? Also wer punktuell im Homeoffice arbeitet, also für mich steht das gar nicht so zur Debatte, weil ich sehe, die Leute haben sowohl Bock, mal im Homeoffice vielleicht auch kreativ und produktiv zu arbeiten, weil sie da sich einfach auch abschirmen können. Und dann kann ich am nächsten Tag auch nachhaken und sehe auch die Arbeitsergebnisse, ohne kontrollieren zu wirken. Und wer aber, auch das habe ich als Erfahrung kennenlernen dürfen, wer eben fast nur im Homeoffice arbeiten möchte, ja, der hat halt auch wahrscheinlich innerlich mit der Firma schon abgeschlossen. Weil ob er dann im Homeoffice sitzt und für Firma A oder ob er im Homeoffice sitzt oder und für Firma B arbeitet, das macht dann keinen Unterschied. Also auch diese Dringlichkeit der Mitarbeitenden, die ausgestrahlt wird, im Homeoffice zu arbeiten, ist auch schon mal ein Indiz dafür, ob derjenige vielleicht auch schon innerlich gar nicht mehr verbunden ist mit dem Unternehmen. Meine Mitarbeiter, die wollen auch häufig einfach in der Firma sein und den Austausch miteinander haben. Die sind eher manchmal traurig, wenn dann festgestellt wird, ach Mensch, bei euch sieht es aber gerade so schön aus und ich bin leider so weit weg im Homeoffice. So, also wenn das so rum ist, dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Ne? Und das ist halt aus meiner Sicht so eine gute Balance, die man anstreben sollte. Konzentrations- und Routineaufgaben lassen sich gut im Homeoffice erledigen, wie ich schon sage. Doch das Büro bleibt unverzichtbar als Ort des Miteinanders, sowohl für den kreativen Austausch als für das Lösen von Problemen, auch wenn diese Interaktion in der Regel nur einen kleinen Teil der Arbeitszeit ausmachen, so Marco Nink. Für Innovation und die Arbeitskultur ist es wichtig, sich regelmäßig persönlich zu treffen. Für die Performance allerdings sind gute Führung und der Fokus auf Stärken ausschlaggebend, egal ob remote, hybrid oder vor Ort. Und das muss das Ziel jeden Unternehmens sein. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Pressemitteilung. Und es ist jetzt keine ausschließliche Pressemitteilung rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, aber ihr habt halt gemerkt, das passt damit rein. Also mit Hilfe eines betrieblichen Gesundheitsmanagements kann ich vielleicht in meinem Unternehmen dafür sorgen, dass die wenigen High-Performer, die A-Mitarbeiter, tatsächlich auch in meinem Unternehmen landen. Weil A-Unternehmen bekommen A-Mitarbeiter in einem A-Umfeld. Champions League-Spieler wollen mit Champions League-Spielern zusammenspielen. Ja, und wer halt mit seiner Firma Kreisliga unterwegs ist und selber auch nur ein Kreisliga-Trainer ist, der wird auch bloß Kreisliga-Spieler bekommen. So, denen andere Dinge im Fokus stehen, als geile Ergebnisse zu erzielen. Und das ist bestätigt hier diese Gallup-Studie. Und da kann ich nur jedem raten, tut etwas dagegen. Meine Empfehlung wäre, bucht euch doch einfach mal ein Strategiegespräch mit einem meiner Mitarbeiter aus meinem Team. Dann erlebt ihr vielleicht auch selber mal, was hochmotivierte Mitarbeiter leisten können. Und da telefonieren wir einfach mal 30 Minuten mit euch. Wo steht ihr aktuell? Was sind eure Herausforderungen im BGM? Wo wollt ihr euch hin entwickeln? Und dann können wir euch dahingehend beraten, wo wir euch dahingehend unterstützen können. Da einfach mal unter bgmpodcast.de/Strategiegespräch, also mit AE. Und dann könnt ihr euch einen passenden Termin raussuchen und dann ruft euch einer meiner Experten entsprechend an und dann reden wir einfach mal völlig unverbindlich. So, und dann können wir gucken, dass wir auch bei euch ein positives Ergebnis erzielen. Denn eine Sache möchte ich noch bemerken. Der Wirtschaft geht es schlecht. Unserem Unternehmen geht es wirtschaftlich sehr gut. Wir haben allein im letzten Jahr 18% Wachstum erzielt. Und das liegt daran, dass es auch unseren Kunden gut geht. Weil unser Ziel ist es, die Mitarbeiter von unseren Kunden produktiver, motivierter, engagierter zu machen. Das sorgt dafür, dass unsere Kunden besser arbeiten und dann entstehen wirtschaftliche Probleme halt gar nicht erst. Und dadurch geht es uns gut. Also das ist so letzten Endes die Wirkungskette. Wenn wir es schaffen, die Mitarbeiter motiviert und gesund zu machen, dann geht es den Unternehmen, die wir betreuen, gut. Die bezahlen uns. Also geht es auch dann automatisch uns gut. Also wir haben keinen einzigen Kunden verloren aus wirtschaftlichen Gründen. Und warum? Weil wir dafür sorgen, dass einfach die Motivation der Mitarbeitenden im Unternehmen höher ist, dass die Loyalität und emotionale Bindung höher ist und das rechnet sich. Nicht nur durch die Reduzierung des Fehlstandes, sondern eben auch, dass ich die richtigen Mitarbeiter im Unternehmen anziehe. Von daher empfehle ich euch eben das entsprechende Strategiegespräch. Schaut einfach mal, wer will, findet Wege. Wir werden das auch nochmal verlinken. Und wenn euch das gefallen hat, dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, motiviert und bis dahin sportfrei.